Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Folge 88, mit dem Inhalt oder Titel, vielleicht der Anfang einer Trilogie, bin noch nicht ganz sicher, wie viele Folgen daraus werden, mit dem Titel Hoffnung, Zuversicht und Glück. Und ich kam deshalb drauf, weil ich höre mir regelmäßig die Vorträge von Marc Benecke an. Der hat so eine Reihe schon seit mehreren Jahren, macht er die Time Is Up, wo er sich die aktuellen Klimazahlen anschaut und eigentlich nur eine negative Nachricht nach der anderen rausknallt und gleichzeitig auch Ideen, Anweisungen gibt, was man direkt tun kann. Parallel diese Kriegsnachrichten, die man hört. Und dann gab es so ein paar persönliche Auslöser für den Inhalt. Das war einerseits mein Freund Tim, der gesagt hat, dass er jetzt gerade eine Abstinenz, selbstverordnete Abstinenz von den Nachrichten sich auferlegt hat, weil er gemerkt hat, wie er immer deprimierter wird, wie es ihn immer mehr runterzieht. Und das ist eine Aussage, die ich häufig höre von vielen Leuten. So dieses so generell dieses gestresst sein, dieses so ein Gefühl von oh Gott, wo soll das alles nur hinführen? Also auch in öffentlichen Medien wird sehr viel über die bedrückende aktuelle Situation berichtet. Und parallel dazu, wenn ich mir Wirtschaft anschaue oder wenn ich mir so gut gedachte Vorhaben, wie zum Beispiel der Green Deal, das hat mich ja echt tierisch enttäuscht letztes Jahr, dass der so geplatzt ist, wenn ich mir solche Sachen anschaue, dann frage ich mich, alle wissen, worum es geht, aber es scheint nur noch schlimmer zu gehen, so wie so eine Abwärtsspirale, ist schrecklich. Und also der eine Anlass war diese Aussage, ich mache jetzt gerade eine Abstinenz von den Nachrichten und spüre jetzt schon nach 2 Wochen, dass mein Alltag glücklicher ist. Ich so, Mann, das kann man ja für eine Zeit lang machen, aber so ganz weggucken, das funktioniert ja irgendwie auch nicht auf Dauer. Und dann haben wir nach einem 2-jährigen Antragsverfahren jetzt so eine Zertifizierung bekommen für eine gewisse Zeit lang. Dann müssen wir unsere Nachhaltigkeit belegen oder unsere Beschäftigung damit. Und zwar nennt sich das BNE, ein 2006, glaube ich, im Zusammenschluss vieler UN-Länder, ich glaube über 191 Länder sind dort vertreten, wurden sich Zukunftsvorhaben erdacht, zu denen sich jedes dieser Länder verpflichtet hat durch Unterschrift. Und diese BNE-Zertifizierung ist ein Teil davon, also Unternehmen zu prüfen, wie nachhaltig sie einerseits sind, um sie dann zu schulen, noch nachhaltiger zu werden und nachträglicher zu werden und so. Und da waren wir, das wie wohl beim ersten Mal abgelehnt, für uns erstmal völlig unverständlich, weil wir hier so kleine Kreisläufe haben, reines Bio-Essen anbieten, Naturseminare anbieten, wo es genau darum geht, was uns gerade umgibt, unsere Wahrnehmung zu öffnen für nicht nur die schönen Spuren da draußen, sondern auch die Spuren, die vielleicht schmerzen, ja, über Umweltzerstörung und Naturraubbau-Wahnsinn, um in Handlungen, um ins Tun zu kommen. Und wahrscheinlich war unser Wording bei dem Antrag nicht so erhellend oder nicht so realitätsnah, dass wir da durch das Netz durchgefallen sind. Im zweiten Antrag haben wir da nochmal genauer geguckt, okay, was müssen wir? Jedenfalls kam es dann endlich zu dieser Zertifizierung. Wir haben uns gefreut. Wir sind da hingefahren. Wir waren Hugo und ich, der involviert war in dem Antragsschreiben und Telefonieren mit der Beratungsstelle und Bewältigung dieses ganzen Papierberges. Und bei dieser Verleihung, da gab es so viele gute Ideen und ich habe mich dann auf dem Hinweg nochmal intensiv damit beschäftigt, was eigentlich so der Hintergrund, der Ursprung dieser Idee ist und dabei erst die Größe des Ganzen, also dieses globale Vorhaben, das seit fast 20 Jahren läuft, begriffen. Und dann, ich dachte echt irgendwie, also worüber reden wir hier? Es passiert ja nichts da draußen, was natürlich so nicht stimmt, wenn man genauer wohin schaut. Aber parallel zu den positiven Dingen und so, zu den Bemühungen vieler verschiedener Menschen, zu denen ich uns mit dazuzählen würde und viele Leute, die hierher kommen, passiert weiterer Raubbau, weiteres Ausbeuten unserer Ressourcen, weitere Umweltverschmutzung oder Belegen der Effekte der Industrialisierung der letzten 20, 30 Jahren. Weiter wird in Technik investiert und in so viele verschiedene Projekte ohne eine wirklich sichtbar spürbare Wirkung. Die einzige Wirkung, die wir draußen hier im Land sehen, ist weiterhin die Auswirkungen der Trockenheit, noch stärkere Stürme, extreme Temperaturschwankungen, die ganzen Überschwemmungen in diesem Jahr, also noch mehr Katastrophen. So, und dieses obskure Bild dort bei so diesen, da war der Umweltminister Brandenburgs vertreten und verschiedene Naturschutzverbände und wir da mittendrin und alles Menschen, die bemüht sind, zu schützen, zu bewahren, eine nachhaltige Zukunft mit aufzubauen, während wir durch diese Stadt fahren und uns nur umgucken und denken, was für ein Wahnsinn. Dann dieses Abschalten von Negativnachrichten und gleichzeitig diese echt deprimierenden Vorträge von Marc Benecke, das waren so die drei Hauptgründe. Und ich gedacht habe, ey, es braucht doch eigentlich mehr hoffnungsschöpfende Bilder auch, ohne jetzt in Fantasiegeschichten abzurutschen. Was kann denn Aufbauendes mein Alltag nähren, dass ich weiterhin motiviert bin, das zu tun, was ich tue? Ich bin grundsätzlich jetzt ein sehr positiver Mensch und sehr begeisterungsfähig und höre immer wieder, dass es auch ansteckend ist, wie viele Leute, die hierher kommen. Und gleichzeitig immer wieder Momente, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, oh Gott, warum, wie konnte ich nur so viele Kinder in diese Welt setzen? So unüberlegt, was tue ich denen an? Und ich dachte, nee, solchen Gedanken willst du da jetzt nicht so viel Kraft geben. Das kann doch irgendwie nicht sein, ja. Und dann bin ich ein großer Freund von langjährigen Beziehungen und irgendwie fühlt sich meine Liebesbeziehung mit meiner Frau, die Beziehung mit meinen Kindern, die Beziehung mit meinen Eltern, mit nun inzwischen richtig langjährigen Freunden. Da gibt es so Parallelen zu der Beziehung mit meinen Vögeln da draußen, mit den unterschiedlichen Arten, mit meiner Amsel, den Buchfinken, den Meisen, der Beziehung mit diesem Land hier, auf dem wir seit 2014 leben, den Pflanzen und auch diesen Elementen, den Jahreszeiten. Also irgendwie gibt es da so Parallelen, denn wenn man jetzt nicht so viel rumreist und lange an einem Ort ist oder wenn man in der Beziehung nicht von einer Beziehung zur nächsten hüpft, meist ja in den Momenten, wenn es sich schwierig anfühlt, dann ist es so, als ob man sich so, ja, durch so Krisenherde so durch muss, die immer getragen und genährt sind von Hoffnung und Zuversicht. Und der Effekt ist, mehr Glück zu empfinden im Leben. Ich halt sehr, sehr viel von langjährigen Beziehungen, da zu bleiben, beieinander zu bleiben. Und kam dann daher auf mein erstes, ich würde mal sagen, Beispiel, von dem ich immer wieder zehre, wenn es sich für mich eng, hoffnungslos, traurig anfühlt. Und zwar ist das mein Besuch rüber in die Staaten letztes Jahr mit Susanne Fischer-Rizzi. Einige wissen davon oder haben die Reiseberichte damals mitbekommen auf meinem Telegram-Kanal. Und ich habe seitdem unregelmäßig und manchmal größeren Abständen immer wieder Kontakt mit Tom Porter, dem Ältesten, den wir dort besucht haben, mit dem wir rumgereist sind. Er ist von den Mohawks, vom Bärenclan, jetzt schon weit über 80. Und wir hatten das Glück, 2 Wochen lang mit ihm unterwegs zu sein. Und das ist ja nun eine Kultur, die Mohawks leben dort an der Ostküste. Der erste von 5, jetzt inzwischen 6 Stämmen, die einer großen Konföderation zugehörig sind, den Haudenosaunee, den Leuten aus dem Langhaus. Wir in unseren Kursen sprechen regelmäßig über die Leute, wenn wir über soziale Interaktion sprechen, also wie Menschen miteinander friedlich umgehen können, bedienen wir uns so einiger ihrer Beispiele, denn dafür sind sie auch bekannt, für den großen Frieden, den sie in dieser Konföderation seit über 2000 Jahren aufrechterhalten und den großen Gesetz des Friedens, wie sie ihn nennen, das ist so eine basisdemokratische Art, ihre Entscheidungsprozesse zu begleiten in ihrer Gemeinschaft. Parallel zu den Auswüchsen der modernen Zeit, die wir hier auch spüren, ja, Konsumismus, der bedrängt, der verführt, der verlockt, die Armut, die teilweise herrscht, nicht unbedingt in den Reservaten, aber jetzt in den Gegenden, wenn wir das mit den anderen Bewohnern drumherum betrachten. Also es gibt da wirklich wie so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Welchen Status hast du? Bist du Mohawk? Bist du Native Indian? Stempel? Bekommst du Zuschüsse? Bekommst gleichzeitig auch bestimmte Möglichkeiten nicht, die anderen gewährt werden? Und also das Schlimmste eigentlich auszuhalten während dieser Reise war, dieses tolle Land zu sehen, also Stadt New York, da gehen die Appalachen durch, dann hast du diese riesengroßen Seen, hast sehr viele fette Flüsse und überall dann die aktuellen Zeichen der Kolonialisierung, also die McDonald's und die großen Skyscrapers und dann dieses winzige Reservat, das konfliktreicher und problembehafteter gar nicht sein könnte. Das ist das einzige Reservat, das auf beiden Landeshälften existiert, also das in der Mitte quasi durch eine Landesgrenze getrennt ist, nämlich durch die Grenze zwischen den USA und Kanada. Akwesasne heißt das Reservat, das ist sehr winzig, sind 12 Kilometer vielleicht in der Länge oder 15, nagelt mich da nicht fest, und dann nochmal so 6 Kilometer breit. In der Mitte fließt der St. Lorenz-Strom durch. Auf der nördlichen Hälfte, auf der kanadischen, ist es nochmal getrennt durch 2 Staaten, Ontario und Quebec. Also ganz verschiedene Polizeiinstanzen, die dort Einfluss haben. Die reservatsinterne Polizei, die State Police von Kanada, die State Police von den USA und dann die von der Regierung eingesetzte Reservatsregierung, die sich mit der Verteilung der Gelder und den Stammesthemen auseinandersetzt und gleichzeitig dann die traditionelle Regierung, die es noch gibt, die den alten Lehren folgen, die Zeremonien feiern. Und so, also als wir durch dieses Land gefahren sind, waren eigentlich Toms Geschichten, Tom konnte zu jedem Ort irgendwo etwas erzählen, entweder in Verbindung mit dieser Peacemaker-Geschichte oder mit ihrer Schöpfungsgeschichte, mit ihren alten Geschichten in ihrer Kultur oder in Verbindung mit der aktuelleren Geschichte, als die Kolonialisten rüberkamen, die vermeintlichen Siedler, wie Handlungsabkommen gebrochen wurden, wie ein Vertrag nach dem anderen gebrochen wurde, neu geschlossen, gebrochen wurde, neu geschlossen. Und eigentlich so schreckliche Leidensgeschichten von Morden, Übergriffen und also respektlosen, grenzüberschreitenden, menschenverachtendem Handeln. Und so die bis hin zu dem größten Schmerzpunkt in seinem Leben, über das er immer wieder berichtet hat, wo die eigenen Leute sich gegen die eigenen Leute gestellt haben. Also es gab so bürgerkriegsähnliche Zustände im Reservat aufgrund von Streitigkeiten. Ich glaube, es ging um die Installation der Casinos damals, wo die Waffen schon im Anschlag waren. Und da wurde gerade so im letzten Augenblick dann noch geschlichtet. Aber es war für ihn so, dass das absolut Erniedrigendste, das eigene Mohawks, also dass Mohawks sich gegen Mohawks wenden, das hat er hart verkraftet. Das war auch eine Zeit, wo er dann, Zeit seines Lebens, wo er dann das Reservat verlassen hat und 30 Jahre lang 7 Stunden nördlich gelebt hat, auf einem kleineren Gebiet, wo sie auch Gemeinschaftsleben und Farmleben und kulturpflegendes Leben geführt haben, bis ins hohe Alter. Und jetzt im letzten Jahr ist er wieder zurückgegangen ins Reservat. Und warum erzähle ich über ihn? Ich überlege auch vielleicht noch ein Interview mit ihm zu posten im Nachhinein, damit ihr ihn mal so zumindest hören und erleben könnt. Warum erzähle ich ihn? Weil er hatte eine besondere Gabe. Und er hatte eine besondere Gabe, die... mir war das gar nicht so klar. Das ist mir erst dann klar geworden, als wir eine Älteste besucht haben. Wendy war jetzt ihr englischer Name. Ich weiß ihren Native-Namen nicht mehr. Sie war von den Tuscaroras, ein Stamm, der später dazugekommen ist, als er auf der Flucht gewesen ist, vertrieben aus ihrem eigentlichen Gebiet im Süden. Die leben dort, glaube ich, seit, ich weiß gar nicht genau, aber seit vielen Jahrzehnten, vielleicht sind es auch über 100 Jahre schon, wurden dort aufgenommen, leben dort, und wir haben da eine Älteste besucht, die jetzt leider nicht mehr lebt, und sie hat es nochmal so auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, dass Tom diese Gabe hat, die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt zu wählen und damit die Leute zu berühren. Und ich durfte das mehrmals erleben in größeren Kontexten und viele, viele Male im Alltag, in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, in den Gesprächen, wo es einerseits um das Verständnis ging, also uns auch dieses Land zu zeigen. Wir haben fast jedes Museum besucht, was es gibt. Und mit ihm dort aufzutreten, war immer was sehr Besonderes, weil es gab kein Museum, wo man ihn nicht kannte. Ein anderer Freund von ihm, der häufig bei ihm auf dem Grundstück mitgeholfen hat, mit angepackt hat und so weiter, was Gartenpflege und Landschaftspflege und so weiter angeht, der wiederum kein Mohawk war, es war ein Cherokee. Er sagte, oh, ihr habt ihr aber Glück, ihr seid mit dem Dalai Lama der Mohawks unterwegs, das, was uns überhaupt nicht so klar war in dem Augenblick. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst da hingefahren wäre. Aber einerseits diese Person zu erleben, die freundlicher, wohlwollender und lustiger eigentlich die nicht sein könnte, der so viel Hoffnung und Zuversicht ausstrahlte durch die Geschichten seines Volkes und durch den nicht abhaltenden, durch den nicht abschwellenden Glauben daran, dass, wenn er weiter erzählt, was er von seiner Großmutter erzählt bekommen hat, wenn er das immer wieder weitergibt und das vor allem lebt, das, was ihm erzählt wurde, sich an diese alten Traditionen, an alte Handlungsabläufe hält, dass das eine Außenwirksamkeit hat, die andere Leute ansteckt, unabhängig davon, ob das jetzt Mohawks sind oder andere Menschen, weil es so sein innerer Auftrag gewesen ist für den Frieden. Und zwar nicht nur für den Frieden zwischen den Menschen an sich, sondern für den Frieden mit Mutter Erde, für den Frieden mit allen anderen Bewohnern, den Pflanzen und den Tieren und den selbst den Elementen als Wesenheiten betrachten, den Winden und der Erde, dem Feuer, der Luft. Ja, es war und ist sehr inspirierend und hoffnungsschöpfend. Und wenn ich so sage, wenn ich überlege, warum, weshalb, wieso, was sind denn diese Elemente eigentlich, an die ich mich gerne erinnere, Weil wenn ich eins mitbekommen habe dort, ist, dass diese Kultur, wie sie jetzt existiert, so eine lange, weit zurückreichende Geschichte hat, die das Ganze so komplex und groß macht, gebunden und verbunden mit der Landschaft, in der sie entstanden ist, dass da nicht mein Hirn und mein Wesen nicht reicht, um das zu durchdringen. Und gleichzeitig gab es immer wieder so verschiedene Parallelen, die wir gesehen haben zu unseren Vorfahren hier vor 7, 8, 9, 10.000 Jahren. wo irgendwie deutlich wurde, warte mal, da gibt es so eine Ahnung davon, dass im Ursprung unsere Leute, erstens haben wir den gleichen Vorfahren, ja, und im Ursprung unsere Leute ähnliche Verfahrensweisen hatten, die in Vergessenheit geraten sind. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit zu vergessen, eine typische, uns allen bekannte menschliche Eigenschaft, dass die dass auch in unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt auf den Holocaust schauen und auf den Zweiten Weltkrieg und die Auswirkung dessen, über die ja immer noch super viel gesprochen wird, berechtigterweise, und es sehr viele Denkmäler gibt, und wenn wir aufmerksam hier durch unsere Landschaft gehen, sichtbare Spuren dieser Zeit, und gleichzeitig erleben wir so eine, jetzt die dritte Generation, die Kriegsgeneration, da gibt es kaum noch Zeitzeugen jetzt, also wenn dann nur noch sehr, sehr, sehr alte Menschen, mein Vater ist so die erste Nachkriegsgeneration, wir haben jetzt so 80 Jahre Frieden, und schon setzt so ein gesellschaftliches großes Vergessen an dieser Zeiten. Und die Auswirkungen, also dieses absolute Nein zum Krieg, das gesellschaftlich getragen wurde, das wird schwächer. Und ich will gar nicht so rein in dieses Krieg, ja oder nein, in diese Sache, sondern in diesen Punkt, dass das Vergessen irgendwie zum Menschsein gehört. Das gilt ja auch am eigenen Leben zu bemerken, wie kompliziert ist Kommunikation, weil ich einerseits Dinge gar nicht höre, die mir gesagt werden, obwohl sie gesagt wurden, oder Dinge anders interpretiere, oder Dinge dann verstehe und durchdringe und dann so, aha, wie so eine kleine Erleuchtung, wenn ich halt einmal nichts damit tue, das nicht in mein Leben integriere oder irgendwie umsetze in die Praxis, dann verflüchtigt sich dieser Gedanke gleich. Und andererseits Dinge, die ich schon mal umgesetzt habe, die mir richtig gut tun, die sich glückbringend anfühlen, ja, die nicht nur mir gut tun, sondern auch den Menschen um mich herum, wie schnell die in Vergessenheit geraten, wenn das Leben einen so einfängt und beschäftigt und wir uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und das ist so das Tolle, finde ich, in deren Kultur, dass sie sich dessen absolut bewusst sind und daher ganz viele Elemente eingebaut haben, um sich immer wieder daran zu erinnern. Und in der Geschichte, in der sie diesen großen Krieg, in diesen großen Kriegszeiten gelebt haben, die höchstwahrscheinlich mindestens 2000 Jahre alt ist, gibt es ein Ober-Ober-Bösewicht, er nennt sich Tadudao, und es dauert lange, ehe sie ihn dann überzeugt haben. Und bevor sie es geschafft haben, ihn mit einzuladen in das große Gesetz des Friedens, ihm das zu erläutern und ihn zu gewinnen, dieses Gesetz mitzutragen, lehnt er ab. Und dann sagen irgendwie, die anderen Leute sagen, dann treffen sich in so einer Ratsversammlung und sagen, komm, wir bringen ihn einfach um. Wir bringen ihn einfach um und danach machen wir unseren Frieden. Und in unserer biblischen Geschichte beginnt der ganze Spaß, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies entflohen sind, bekommen sie ihre ersten Kinder, Kain und Abel, und die beiden meucheln sich. Da gibt es den Brudermord und danach geht die Geschichte los und immer wieder Kriege und Morde in dieser Geschichte. Und dort sagt der Friedensstifter, der die Worte des Friedens gebracht hat in diesen Kriegszeiten und Stück für Stück dann ein Stamm nach dem anderen davon überzeugen konnte, dass es gute Worte sind, dass man das mal ausprobieren sollte. Er sagt, nein, das funktioniert nicht. Wenn wir es hier nicht schaffen, dann gehe ich wieder dahin, wo ich gekommen bin. Und sie es tatsächlich dann schaffen, ihn zu überzeugen. Einerseits mit einem Lied, das sie singen, dass das Lied ist, das er als Kind in der Wiege liegend von seiner Großmutter gehört hat, das ihn irgendwie zutiefst in seinem Herzen rührt. Und dann im zweiten Schritt aber auch mit absolut diplomatischem Geschick, dass sie ihm eine größere Rolle zugeben als allen anderen, aber da sie ja eine basisdemokratische Konsensentscheidungsgewalt installiert haben, macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob er jetzt der Oberchief ist, aber so dieses die Rolle vom Tadudaho ist, die Gesetze des Friedens einzuhalten. Und bei den großen Ratsversammlungen, wenn jemand das vergessen hat oder wenn jemand sich an bestimmte vereinbarte Regeln nicht gehalten hat, war er es, der interveniert hat, der dann den Prozess gestoppt hat. Und diese Figur Tadudaho, die gibt es bis heute. Es wird also jeden Lebenszyklus ein neuer Tadudaho auf Lebenszeit gewählt. Wenn der stirbt, wird ein neuer gewählt. Nicht von den Mohawks, von den Onondagas, wieder einer dieser fünf Stämme, die in der Mitte sitzen. Von Ost nach West gesehen, auch an den fünf großen Seen ansässig, eine kleinere Gruppe. Und diese Rolle des Tadudaho existiert bis heute. Es ist also sowas wie so ein Erinnern an das Böse, das in jedem von uns steckt. Das hat er auch immer wieder betont. Ja, wir waren sogar mal so böse, dass wir Menschen gefressen haben. Und dieser Tadudaho erinnert an diese Zeit, hat aber jetzt die gegenteilige Rolle, als die er in der Geschichte hatte. Das ist so eine Variante. Also die Geschichten, die zum großen Frieden führen, werden lebendig gehalten bis heute über viele Jahrhunderte. Und es gibt einen Anlass, wo die einmal im Jahr erzählt wird. Und im Augenblick dauert diese Friedensstifter-Geschichte, eine der vier großen kulturellen Geschichten in ihrer Kultur, dauert, Tom sagt so, 9, 10, 11 Tage, 5 Stunden am Stück am Tag erzählt. Und das Erzählen, das Wiedererzählen dieser Geschichten dient dem Erinnern. Und ein zweiter geschickter kultureller Kniff war, dass Tom auch immer wieder wiederholt hat, dass es wichtig ist, mindestens 3-mal am Tag zu lachen. Egal wie das Leben ist, es ist ganz wichtig, 3-mal am Tag zu lachen, mindestens. Die Kinder machen uns das vor, sagte er. Denn der große Schöpfer, die große Schöpfungsenergie, die das alles gemacht hat, freut sich, und die Mutter Erde, die uns nährt, die freuen sich, wenn wir glücklich sind auf dieser Erde. Also müssen wir mindestens 3-mal miteinander lachen. Und das Lachen ansteckend ist, das wissen wir. Aber allein das ist ja nichts anderes als so eine Erinnerung, wenn du die immer wieder und immer wieder gesagt bekommst, auch zu den positiven Dingen des Lebens zu schauen und das alltäglich, das in den Alltag mit einzubauen. Und der entscheidendste, der größte Clou, würde ich mal sagen, kulturelle Trick der Nachhaltigkeit, ist es, den Hauptfokus bei Zusammenkünften jeglicher Art, ob es über Entscheidungen geht, die zu treffen sind, oder ob es darum geht, zu feiern miteinander, Hochzeiten, Geburten, auch Beerdigungen, wenn man sich trifft, oder wichtige Entscheidungen, die Konföderation betreffen, zu tätigen und da zusammenzukommen. Also jegliche Art von Zusammenkunft werden begonnen mit den Worten des Dankes. Diese Danksagung, dafür sind die Haudenosaunee sehr bekannt. Fast jeder Indigene, den wir da getroffen haben, weil der größere Sprachstamm dort gehört zu den Algonquins. Die Mohawks, die zu den Haudenosaunee gehören, hier bekannt als Irokesen, sind im Vergleich zu den umliegenden eine relativ kleine Gruppe, aber jeder kennt sie für diese Worte des Dankes, die die so in ihre Kultur implementiert haben, dass es nicht nur Worte vor Versammlung sind, sondern es Zeremonien des Dankes gibt, die ich nicht an zwei Händen abzählen kann. Also es gibt eine Dankeszeremonie für die Erdbeeren, es gibt eine Dankeszeremonie für die ganzen anderen Beeren, die an Sträuchern hängen, die Brombeeren, die Himbeeren. Es gibt eine Dankeszeremonie für jede einzelne Kürbisart. Es gibt eine Dankeszeremonie für die Donnerwesen, die den Regen bringen. Und so könnte ich immer weitergehen. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe oder ich ihn spreche, kommt eine neue Dankeszeremonie, die er auf den Tisch packt, die sie auch noch übrigens hier und da pflegen. Und das ist so ein dauerhaftes Erinnern an das, was da ist, durch die heraus so eine Zufriedenheit einerseits und auch so eine demütige Haltung entsteht, die dann für das Wollen und für das in die Zukunft planen und optimieren und so weiter, die dafür nur noch wenig Raum lässt, weil ich so voll bin mit diesem Dank über das, was gerade um mich herum ist. Und ich glaube, dass das eins dieser Bilder sein kann, dass wir ganz leicht in unseren Alltag integrieren können, indem wir uns so einen Moment suchen, ob das jetzt alltäglich ist oder alle zwei, alle drei Tage, aber ich würde es mehrmals in der Woche mir einbauen, wo ich mich besinne, wo ich zur Ruhe komme und ganz unabhängig davon, ob ich da allein bin oder ob ich mit anderen Menschen zusammen bin, um mich daran zu erinnern, wofür ich gerade dankbar bin. Und dann wirst du feststellen, dass um dich herum allein so viele Dinge existieren und wenn du zurückschaust auf dein Leben, so viele Dinge passiert sind, dass sich so eine leicht deprimierte Haltung, wie ich sie manchmal dann so spüre, wie ich so nach vorne einsacke, sich von alleine wieder aufrichtet, sich im Kreis drehende Negativgedanken in Luft auflösen, zumindest für den Moment, und in mir Hoffnung und Zuversicht entsteht. Und so stelle ich mir dann eine neue Gesellschaft vor, die sich viel Zeit dafür nimmt, Dankbarkeit auszudrücken. Dankbarkeit könnte man auch ersetzen mit Freude über das, was da ist. Und Freude auch am Teilen, ja, diese Schönheit oder die Wahrnehmung für das, was um mich herum ist, teilen zu dürfen, mit anderen teilhaben zu lassen und gleichzeitig teilzuhaben an den Dingen, die andere wahrnehmen. Und das ist auch relativ einfach im Alltag zu integrieren, wenn ich andere anstecken möchte. Wenn ich selber die Dankbarkeit spüre und die, manchmal brauchst du vielleicht etwas länger, aber irgendwann spüre ich die im Raum oder in meinem Körper, in meinem Wesen mich ausfüllen, wenn ich sie laut ausspreche, wirklich überlege, oh, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, weil ich kann ja so viele Probleme mit meinen Kindern und meine Unfähigkeiten, meine Fehler und was dann da wieder passiert ist und da wieder passiert ist, daran denken, aber fällt mir ja ganz leicht, die zu überdecken mit positiven Ereignissen, die ich mit meinen Kindern erlebt habe oder wo ich sie einfach nur beobachten und wahrnehmen darf, die mich berühren, die mich glücklich machen, die mich freudig machen, dann durch unsere alltägliche Beschäftigung mit der natürlichen Welt, mit den Wesenheiten da draußen, den Pflanzen und den Tieren, diese abwechslungsreichen Jahreszeiten, da gibt es so viele Dinge zu entdecken, an denen ich mich erfreuen darf. Da brauche ich mich eigentlich nur draußen hinstellen und mich umschauen. Dann die Fähigkeiten dieses Körpers, die das dort drauf hat, also allein das, was meine Hände machen können, allein das, was mein Kopf denken kann, dass das meine Augen sehen können, meine Ohren hören können, meine Nase riechen kann, meinen Mund schmecken kann, all diese Dinge, die unsere Sinne in der Lage sind zu tun und aufnehmen können. Also das ist relativ leicht, sich voll zu füllen, wenn ich nicht so ein Muss draus mache, nicht so ein To-Do, sondern eher so ein Verlangen zu erkennen, wo bin ich gerade? So mal komplett in diesen Moment anzukommen, und dafür brauchst du diesen Blick in die Vergangenheit. Und wenn ich diese Optimierungs-, Reflektierungsprozesse mal rauslasse für diesen Augenblick, dann führt es mich ja in diesem Moment, in dem ich gerade stehe. Was hat gerade, was haben gerade für positive Ereignisse oder für Gegebenheiten um mich herum alle dazu beigetragen, dass ich jetzt hier gerade stehen kann und überhaupt diesen Dank ausdrücken kann? Und dieses wiederum hat für mich mit so einem Inhalte zu tun. Also ich glaube, wenn ich jetzt, viele Leute sagen dann wahrscheinlich, ach, nur Danke sagen, was soll das schon bringen? Ja, allein dann in dem Augenblick, wenn du Danke sagst, hast du keine Möglichkeit, in irgendeinen Aktionismus zu verfallen. Und ich meine, ich bin Meister darin, im Aktionismus, also tun, 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 Hauptsache nicht irgendwo ruhen und stillhalten, weil es gibt richtig viel zu tun, also packen wir es an. Dieses Innehalten, wenn wir das so als gesellschaftlichen Wert etablieren würden, in unseren Alltag erstmal integrieren, dann in unsere Kreise reinstreuen, gewürzt mit Dankbarkeit, und dann kommen wir plötzlich vor ein Problem. Oder dann stehen wir plötzlich zusammen dort, völlig unterschiedlicher Meinung, und dann erinnern wir uns, warte mal, dem Frieden dienlich ist es, kurz innezuhalten. Lass uns mal kurz mal, ich glaube, wenn man jetzt im Konflikt ist, dann den Dank auszusprechen, ist ein bisschen weit hergeholt, aber lass uns mal kurz nichts tun und uns umschauen. Und das gesellschaftlich gesehen, das jetzt auf unser Land betrachtet oder auf noch größer auf Europa, wenn wir so Momente des Stops einbauen, vielleicht sowas wie so ein Tag, an dem alle mal zu Hause bleiben, so ein Familientag, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich will gar keine, es geht mir jetzt überhaupt gar nicht um Lösungsvorschläge oder um sowas Konkretes. Ich mache gerade totalen Quatsch, ich bin wieder voll im Aktionismus drin, voll gleich im Tun. Es geht einfach darum, innezuhalten. Ja, und ich habe mir gerade vorher, bevor ich jetzt hier losgelegt habe, nochmal das Interview angeschaut, was ich wahrscheinlich gepaart mit diesem Podcast noch veröffentlichen werde. Und das ist eine sehr chaotische Aufnahme. Es ist der erste Versuch, so das Bild springt manchmal hin und her, der Ton ist manchmal weg. Trotzdem lade ich euch ein, euch diesen Mann mal anzuschauen, in sein Lächeln reinzuschauen. Vielleicht ist spürbar, wie es sich anfühlen kann, wenn man das 80 Jahre lang praktiziert. Und jetzt gerade in diesem Augenblick fliegt dir ein Tag vor ein Auge in meiner Werkstatt rum, der wach geworden ist, weil ich den Ofen angemacht habe. Und ich freue mich über diese fliegende, schöne Blume, der schläft gleich wieder ein, wenn es kühler wird. Und ich sag danke für euch, dass ihr zuhört. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute dann den Podcast hören in den unterschiedlichsten Regionen dieses Landes. Und meine Einladung ist, dir vielleicht jetzt gleich oder spätestens morgen eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, dir einen guten Ort zu suchen, dich umzuschauen, zu gucken, was brauche ich, um mich jetzt hier gut wohlzufühlen, ungestört zu sein und dann sich hinzusetzen und vielleicht so brabbelnd, aber ich empfehle es schon, laute Worte auszusprechen, jetzt nicht rumbrüllen oder so, aber das hat eine andere Wirkung, wenn ich mich selber sprechen höre. Und dann mal Danke zu sagen. Danke so lange, bis der Dank verebbt, bis da erstmal nichts mehr ist scheinbar oder es sich so anfühlt, jetzt ist gut, jetzt reicht's gerade für diesen Moment. Und dann dieses Gefühl mitzunehmen in den Alltag und so die Nachwirkung zu spüren und immer wieder kurz innezuhalten und nachzufühlen, wie fühlt sich das an? Und vielleicht die ein oder andere Person einzuladen, mal kurz innezuhalten und auf irgendeinen Zauber genau dieses Momentes oder diesen Augenblickes wahrzunehmen. Gucken, ob das vielleicht ein erster Schritt sein könnte. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr geht mit mehr Hoffnung, ein klein bisschen mehr Zuversicht aus dieser Folge heraus und freut euch auf die nächste. Wie würde Tom sagen? Onna. Das heißt, bis bald.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.